Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, zu diesem Thema des Gottesdienstes Suchen und Finden habe ich uns zwei Verse aus dem Matthäusevangelium mitgebracht, aus dem 13. Kapitel. Als Predigtext wollen wir hören, Matthäus 13, die Verse 45 bis 46. Dort heißt es, das Himmelreich gleicht einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine sehr kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Ich lese noch einmal. Das Himmelreich gleicht einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine sehr kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Amen. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater in Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir sagen dir Dank für diese wunderbaren zwei Verse aus dem Matthäusevangelium, die du uns heute Morgen schenkst als Predigttext. Diese beiden Verse, aus denen du in dieser Predigt zu uns sprechen möchtest und willst. Und dass wir das hören, verstehen und annehmen können für unser Leben, dass wir begreifen, was du mit diesem Gleichnis für unser Leben, für unseren Glauben zu sagen hast, dazu brauchen wir deine Hilfe, brauchen wir dein Geleit. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten, Herr. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich bin ein Wiederholungstäter. Ein Wiederholungstäter in Bezug auf das Wort Gottes und in Bezug auf das Predigen. Wer schon einmal ein paar Predigten von mir gehört hat, der wird bei der einen oder anderen Einleitung festgestellt haben, oh, hier lobt er aber das Wort Gottes über die Maßen. Und dann kommt wieder so eine Überschrift mit Superlativen oder Elativen, mit dem das Wort gelobt wird. Also ich sage mal so ein paar Beispiele. Eine fantastische Bibelstelle, ein großartiges Psalmwort. Das sind häufig Überschriften, die ich finde. Und in der Einleitung sage ich dann häufig, wie wunderbar, wie fantastisch und wie großartig so ein Bibelwort ist. Und auch wenn ich das jetzt hier zum 50. oder 100. Mal von dieser Kanzel tue, ich kann nicht anders, ich bin Wiederholungstäter. Bei diesen beiden Versen muss ich genau dasselbe wieder machen. Ich muss schwärmen von diesen beiden Versen. Das ist einfach nur gigantisch und fantastisch, was der Herr uns hier schenkt. In diesem kurzen Wort, zwei ganz kurze Verse, eine unfassbare inhaltliche Tiefe. Der äußere Umfang, die theologische Kompaktheit dessen, was hier ausgesagt wird, steht genau im krassen Gegensatz zu diesen wenigen Worten. Aber so ist es eben bei unserem Heiland Jesus Christus, bei seinem lebendigen Wort. Da steckt so viel drin, so wenig es vom Äußeren vielleicht zu sein scheint. Das ist etwas Gigantisches. Und Sie können mit diesem Gleichnis ohne Probleme im Kindergottesdienst mit Sechsjährigen sprechen, die verstehen das. Sie können aber auch mit promovierten Theologen sprechen und die können das nicht ausdeuten. Das ist einfach nur fantastisch. Und es ist auch eine sprachliche Schönheit. Wenn hier von der Perle die Rede ist oder von den Perlen, wenn man das im Griechischen liest, das Margariten, das heißt Perle, so wunderschön, das klingt schon im Wort nach. Das ist einfach ein ganz herrlicher, fantastischer, großartiger Text. Deshalb habe ich ihn einfach überschrieben, weil es so eine Perle ist, dieser Text. Das Perlenevangelium. Kurz und knackig. Und es sind drei Punkte, die ich in dieser Predigt Ihnen sagen möchte. Erstens möchte ich sprechen über das Himmelreich. Zweitens möchte ich sprechen über das Suchen. Und drittens über das Loslassen. Das Perlenevangelium. Das erste, das Himmelreich. Da heißt es hier, das Himmelreich gleicht einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine sehr kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Es geht hier um das Himmelreich. Wer von Ihnen so ein bisschen in der Bibel zu Hause ist, der weiß, was das Kapitel 13 im Matthäusevangelium ist. Wir haben im Matthäus-Evangelium in Anlehnung an die fünf Bücher Mose 5 große Redekomplexe. Wir haben schon mal eine eigene Bibelstundeneinheit darüber gemacht. Es gibt also 5 große Redekomplexe im Matthäus-Evangelium. Erste große Rede ist die Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7. Zweite ist die Jüngerrede, Matthäus 10. Die vierte ist die Gemeinderede, Matthäus 18. Und dann gibt es noch die Endzeitrede, Matthäus 24 bis 25. Und die dritte Rede, das ist die sogenannte Gleichnisrede. Alle Reden schließen damit zum stereotypen Satz ab. Also das ist ganz interessant und das ist ganz wichtig, ganz zentral, diese Reden. Und diese Gleichnisrede, die steht in der Mitte dieser 5 Redekomplexe. Und in diesem Kapitel 13 werden insgesamt 7 Gleichnisse erzählt. 7 Gleichnisse. Dieses von der Perle ist nur eins. Jetzt könnte man ja, wenn man das noch nicht gelesen hat und sich überlegt, ja, wenn ich das jetzt erstmalig lese, dieses Matthäus-Evangelium, dieses 13. Kapitel, sich Gedanken machen, mit was wird denn Jesus Dinge jetzt hier vergleichen? Wenn der so eine Rede hält, das ist ja was Wichtiges, was wird er denn alles zum Thema machen? Dienst im Tempel, Abgabe des Zehnten, Halten des Sabbates, was wird denn hier so Vergleichspunkt immer wieder sein? Und in dieser Gleichnisrede, in diesem 13. Kapitel, geht es nichts um diese Dinge, sondern nur um ein einziges, immer ums Himmelreich. Alle 7 Gleichnisse thematisieren das Himmelreich. Als erstes kommt ja das Gleichnis vom Sämann. Da heißt es dann in Bezug auf den Samen, der das Wort ist, das ist das Wort vom Reich Gottes, vom Reich. Dann kommt das Gleichnis vom Unkraut und am Weizen. Da vergleicht eben Jesus das Himmelreich mit diesem Geschehen auf einem Acker, wo erstmal er selber den guten Samen sägt, was die Kinder des Reiches sind, und der Teufel kommt dann und er sät eben die schlechten Samen, diejenigen, die verworfen werden, die in die Hölle kommen. Da kommt das Gleichnis vom Senfkorn. Da vergleicht Jesus Christus das Himmelreich mit einem kleinen Korn, das so mini ist, aber wenn es dann aufwächst, viel größer ist als alle Kräuter. Kommt das Gleichnis vom Sauerteig, wo das Himmelreich damit vergleicht mit einer Frau, die nur etwas Sauerteig in einen halben Zentner Mehl hineinpackt und alles durchsäuert wird, wie sich letztendlich komplett durchsetzt. Da ist das Gleichnis vom Schatz im Acker, unmittelbar vor unserem Gleichnis, was halt Predigttext ist, dass die Rede dann davon, dass einer hingeht und durch Zufall auf einem Acker einen Schatz findet und dann alles verkauft, was er hat, und eben diesen Acker zu kaufen, damit er diesen Schatz bekommt. Dann ist nach unserem Gleichnis, was wir als Predigtext haben, schließlich das Gleichnis vom Fischnetz, wo eben gesagt wird, im Himmelreich gleicht einem Fischnetz, in dem alle Arten Fische gefangen wird, aber wenn es ans Ufer gebracht wird, dann werden tatsächlich die Engel schauen, wer gerettet wird, wer verloren wird. 7-mal thematisiert Jesus Christus mit unterschiedlichen Dingen das Reich Gottes. Immer wieder heißt es, wie bei uns hier, das Himmelreich gleicht. Und da muss man sich mal fragen, warum macht er das denn? Warum spricht er nicht in den Gleichnissen da im Kapitel 13 vom Sabbat oder vom Zehnten geben oder von irgendwelchen Diensten? Warum? Weil das so wichtig ist. Das Himmelreich, kann man fast sagen, ist das Zentralthema mit in der Verkündigung Jesu Christi. Nicht nur hier in der Gleichnisrede, auch in der Bergpredigt beispielsweise. Immer wieder das Reich Gottes, Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, dann fällt euch alles andere zu. In den Seligpreisungen wird das Reich Gottes, bei der Stellung zum Gesetz, das Reich Gottes immer wieder Thema. Johannes 3, wer nicht von Neuem geboren wird, der kann nicht ins Reich Gottes kommen. Immer wieder in der Endzeitrede, immer wieder bei der Segnung der Kinder, bei dem Gleichnis vom reichen Jüngling, der Geschichte, immer wieder. Immer wieder Reich Gottes als Thema der Verkündigung Jesu und eben auch hier ganz komprimiert im Kapitel 13. Es geht um das Himmelreich. Das ist so wichtig für Jesus, dass er das in seinem Evangelium, in seinem Dienst immer wieder zur Sprache bringt. Extremst wichtig. Und jetzt wollen wir mal drüber nachdenken. Wenn es denn ein Himmelreich Gottes gibt, ja, dann muss darüber gesprochen werden. Wenn es das nicht gibt, also wenn wir hier durch Zufall auf diesem Planeten existieren und wenn irgendwann alles zu Ende ist, es gibt keine Hölle, es gibt kein Himmelreich Gottes, dann muss man nicht drüber sprechen. Aber wenn es das gibt, wenn es ein Himmelreich Gottes gibt, das glauben wir, wenn wir Christen sind, dann müssen wir uns darüber Gedanken machen, dann müssen wir darüber sprechen, dann ist das wichtig. Wichtiger als Werder Bremen, die gestern 3-2 in Dortmund gewonnen haben. Weiß nicht, wer von euch da gestern und heute schon drüber gesprochen hat, und vielleicht morgen. Wichtiger als euer Urlaub, den ihr verbracht habt, wo man dann erzählt, wie es in Mallorca gewesen ist. Es ist jedes Jahr selber in Mallorca, das sind so Stereotype. Das ist nicht wichtig, drüber zu sprechen. Ist auch nicht wichtig, drüber zu sprechen, über das Wetter. Hat Jesus nicht drüber gesprochen. Der hat nicht über Werder gesprochen, der hat nicht über das Wetter, der hat nicht über den Urlaub gesprochen, weil es nicht elementar ist. Ihr dürft darüber sprechen, gar kein Problem. Aber wollen wir uns mal fragen in unserer Nachfolge, wie ist es eigentlich mit dem Reich Gottes? Was bedeutet das für mein Leben, dass es eine Stätte gibt, in der ich eines Tages sein darf? Für alle Ewigkeit. Hat das nicht ein bisschen mehr Bewandtnis für mein Leben als irgendwelche 14 Tage am Ballermann oder irgendwelche Erlebnisse vom Fernseher mit irgendwelchen hochbezahlten Fußballprofis? Es gibt einen Ort, wo wir, wenn wir an Jesus Christus glauben, sein werden. Das Himmelreich Gottes, das ist etwas ganz Gigantisches, etwas unfassbar Kostbares. Das sagt ja unser Gleichnis hier. Das ist so, so kostbar, wo, wenn du begriffen hast, was das Himmelreich Gottes ist, du alles andere lässt wie der Kaufmann hier, der verkauft alles, das interessiert den nicht mehr. Alles, was er besitzt, wir wissen nicht, was es war, sein Haus, sein Acker, seine Sklaven, alles weg, weil es nur noch eins für ihn gibt, diese eine Perle. Und so ist es mit dem Himmelreich Gottes, sagt Jesus, das ist so, 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 so wichtig. Wenn du das auch nur im Ansatz verstanden hast, dann spielen andere Dinge keine Rolle mehr. Und wir wollen ein bisschen ausharren bei diesem Himmelreich Gottes. Was das bedeutet. Es gibt einen Ort, da gehen wir hin, wenn wir sterben und an Jesus Christus glauben, und zwar nur dann. Das Himmelreich Gottes, das himmlische Jerusalem. Ein unfassbar fantastischer Ort, der so schön ist, dass ich euch leider auch nicht nur im Ansatz ausmalen kann, wie fantastisch es ist. Wenn wir da hineinkommen werden, wenn wir gestorben sind, wenn hier das Lebenslicht erlischt und wir ins Licht gehen, denn davon ist da die Rede. Von dem Lichtglanz der Stadt, da heißt es dann in den Beschreibungen, in der Offenbarung, da ist kein Sonnenlicht, da ist kein Mondlicht, da ist kein künstliches Licht, da ist das Licht des Lammes. Lass mal vorstellen, da ist Gott und ich werde in der absoluten Nähe, in der Gemeinschaft mit Gott sein an diesem Ort. An diesem Ort, wo die Straßen aus Gold sind, wo wunderbare Tore sind, wo wir in Gemeinschaft mit den Engeln sind, wo es so gigantisch und fantastisch ist, dass wir permanent nur Loblieder singen. Wir haben heute auch nur drei Loblieder, drei Danklieder gesungen, also vom inhaltlichen Thema her. Und das ist das, was uns dann permanent beschäftigen wird, weil wir die ganze Zeit nur erfüllt sind von dem Glück dessen, dass wir mit Gott in Gemeinschaft sind und dass es dann für uns kein Elend mehr gibt. Kein Leid, kein Geschrei, nichts Gemeines, nichts Gräuliches, keine Lügen, kein Übel, nichts. Das ist alles entfernt, das gibt es dort nicht. Kein Sterben, kein Altwerden, kein Abschied nehmen, nur noch ewige Freude, nur noch Gigantisches. Und es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir uns das ausmalen. Einmal wichtig für uns, für unseren Glauben, dass wir immer wieder gestärkt werden, dass wir immer wieder die Perspektive vor Augen haben. Aber natürlich auch für die Leute, mit denen wir zu tun haben und die noch nicht gerettet sind. Ich komme gleich im zweiten und dritten Punkt nochmal darauf zu sprechen. Das ist so wichtig, dass wir es uns ausmalen, halt, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, wie der Hebräerbrief das sagt, sondern dass wir auf eine zukünftige, herrliche, gigantische zugehen. Das ist etwas Wunderbares, das wird unserem Glauben immer wieder Auftrieb geben. Dieses vor Augen haben, diesen Moment, wo wir sein werden. Momentan laufen in München ja die Leichtathletik-Europameisterschaften. Der ein oder andere von Ihnen und euch wird da sicherlich den ein oder anderen Wettbewerb gesehen haben. Sehr spannende Dinge, die da laufen. Und die Deutschen haben ja anders als jetzt bei den Weltmeisterschaften, den Leichtathletik-Weltmeisterschaften vor einigen Wochen, wo sie ganz schlecht abgeschnitten haben, da jetzt sehr gut abgeschnitten. Es hat mehrere Goldmedaillen gegeben halt. Die Lückencamper über 100 Meter sensationell da gewonnen halt. Dann die Klosterhafen über 5000 Meter, auch sensationeller Sieg. Also viele Siege und wenn man dann die Interviews hört, dann heißt es immer wieder von den Verantwortlichen, von den Trainern, ja, das wird der Leichtathletik Auftrieb geben. Ist ja klar, wenn da so ein junger Leichtathlet irgendwo ist mit 13, 14, 15 Jahren, der da auch 100 Meter läuft oder der 5000 Meter läuft und dann sieht er auf einmal, oh, so kann es ja sein. Wenn ich jetzt hart weiter trainiere, all das auf mich nehme, das nächste Trainingslager, nicht regelmäßig bei McDonald's esse oder sonst was mache, sondern all das auf mich nehme. Vielleicht bin ich ja in 10 Jahren auch so weit, dass ich da hinkomme und ich gewinne dieses eine Rennen und dann kriege ich die Goldmedaille umgehangen. Das gibt ihm Auftrieb, deshalb sprechen die Funktionäre davon. Aber wisst ihr, bei der Leichtathletik ist das, da kann immer nur einer gewinnen. Alle 4 Jahre gibt es eine Europameisterschaft und nur einer kann gewinnen. Tausende trainieren und die gehen leer aus. Wir gehen auf ganz was anderes hinzu, als auf so eine Goldmedaille, nach der nach 25 Jahren kein Mensch mehr fragt. Wir gehen aufs himmlische Jerusalem zu. Absoluter Glanz, absolute Freude, viel mehr als diese Leichtathleten im schönsten Moment ihrer Sportkarriere haben. Das wird gigantisch werden und das müssen wir vor Augen haben. Und das ist wichtig, nicht wichtig, weil Pastor Latzel das erzählt, sondern weil Jesus, ich habe das gesagt, das so, so wichtig nimmt, dass er sagt, das müsst ihr vor Augen haben. Und bitte nehmt das mit für die nächste Woche, für die nächsten Tage. Denkt immer mal wieder drüber nach, wie ist das? Was auf mich wartet, das himmlische Jerusalem? Ich habe euch als Hausaufgabe übrigens dieses ganze Kapitel 13 auch drunter geschrieben, damit ihr diese Gleichnisse nochmal lest, dass ihr euch damit auseinandersetzt einfach, was heißt das? Himmelreich Gottes, wie ist das? Und was bedeutet das für mich, dass ich da sein werde? Wir haben es eben gehört hier in Lukas 15, wie das ist, wenn Leute gefunden werden fürs Reich Gottes, einer, der verloren ist, welche Freude, welches Gigantisches da ist. Das als erster Punkt dieser Predigt, dieses wunderbaren Evangeliums, einfach dieses Perlenevangeliums, das Himmelreich. Ein zweites, das Suchen. Es geht hier in unserem Gleichnis um das Suchen. Da heißt es, das Himmelreich gleicht einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine sehr kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Dieses Suchen, dieses Gleichnis kann man von 3 unterschiedlichen Blickrichtungen betrachten und unterschiedlich auslegen. Wir haben da schon häufiger darüber gesprochen, dass es in jedem Gleichnis eine Bildhälfte und eine Sachhälfte gibt. Die Bildhälfte ist das, was Jesus erzählt, aber er will ja damit etwas aussagen. Und indem er hier sagt, das Himmelreich gleicht einem Kaufmann, ist einfach klar, worum es geht. Es geht ums Himmelreich Gottes. Frage ist nur, wer ist der Kaufmann? Wer ist die Perle? Und das kann man sehr unterschiedlich auslegen. Die erste Blickrichtung, die man nehmen kann, ist, sagt, ja, der Herr ist der Kaufmann, Jesus Christus selber ist der Kaufmann und ich bin die Perle. Das ist dann so, dass ich vom Herrn gesucht werde. Das wollen wir als erstes tun. Wir wollen über dieses Suchen Gottes nachdenken. Denn das ist etwas, was unser Gott tut. Gott sucht uns. Geht schon los im Paradies. Als Adam in Sünde gefallen ist mit Eva, versteckt er sich vor ihm. Und dann sucht Gott ihn und er ruft. Adam, das heißt der Mensch, wo bist du? Das ist eine Suchbewegung, die Gott tut. Er sucht Menschen zu finden, um sie zu retten. Um die Ewigkeit mit ihnen zu verbringen. Gott sucht die Menschen. In Lukas 19, der Geschichte von Zachäus, das ist auch so einer, der gesucht wird von Jesus, da heißt es am Ende dieser Geschichte als Quintessenz, der Menschensohn ist gekommen, also Jesus ist gekommen in diese Welt, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist das, was Gott in seinem Sohn getan hat. Er ist in diese Welt gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und deshalb thematisiert Jesus immer wieder auch dieses Suchen und Finden. Hier in den Gleichnissen oder was wir eben gehört haben, Lukas 15, der verlorene Sohn, auch so eine Suchgeschichte, nicht, wo der Sohn zurückkommt, verlorene Groschen, verlorene Schaf, immer wieder dieses Suchende. Gott sucht die Menschen und ich breche es jetzt runter, nicht allgemein nur den Menschen, Gott sucht dich. Er sucht dich. Wenn du noch nicht wiedergeboren bist, dann ist er ganz besonders hinter dir her, dass er ruft, komm zu mir, damit du gerettet wirst, damit du das Himmelreich Gottes bekommst. Aber auch der du gerettet bist, Gott sucht dich, der sucht die Nähe mit dir, weil er dich liebt. Er liebt dich und deshalb sucht er die Nähe. Das ist so. Der Vater, der den Sohn liebt, der sucht die Nähe. Die Mutter, die die Tochter sucht, liebt, die sucht die Nähe. Der Mann, der die Ehefrau liebt, halt, der sucht die Nähe. Wenn man dann getrennt ist, man sucht das. Und vielleicht bist du ja ein Stück weit in Abstand zu Gott gegangen. Du bist wiedergeboren, aber so die letzte Zeit war vieles wichtiger. Haus, Garten, Urlaub. Der liebe Gott, der dürfte so ein bisschen in den Rückraum treten. Es tut ihm weh. Gott sucht dich. Der sucht dich immer wieder, weil du ihm so kostbar bist. Du bist ein kostbarer Mensch. Ein ganz kostbarer Mensch. Es gibt ja vermeintlich so Rankings, wie Menschen dann zu bewerten sind. Also bei den Fußballern sieht man das ganz deutlich. Da gibt es hier irgendwelche Leute in der Oberliga halt, nicht, die sind nicht so kostbar. Und da gibt es so Leute wie Erling Haaland, die sind besonders kostbar. Haben wir im Sommer verfolgen können, wie kostbar der war. Die großen reichen Vereine haben alle gebuhlt, um ihn zu bekommen. Eine Mini-Ablöse für Fußballerverhältnisse, 75 Millionen an Dortmund, das war das eine. Aber dann Handgeld für seinen Berater, Handgeld für ihn und dann das Gehalt, was er bekommt. Erling Haaland bekommt etwa 85.000 Euro am Tag. 600.000 Euro die Woche. Können wir weiterrechnen, was der bekommt. Alles garantiert, dann kommen noch Prämien dazu, Werbeverträge, all diese. Kostbarer Mensch, gesucht von den Fußballvereinen. Wenn man dem ins Gesicht guckt, da weiß man, was das mit einem macht. Minderwertigkeitskomplexe hat der keine. Sieht man richtig, der ist nicht nur 1,90 Meter groß, der strahlt auch alles Selbstbewusstsein, ist ja klar. Also wenn du so begehrt und gesucht bist, wird sich mancher vielleicht auch wünschen, dass ich so wertgeschätzt würde für das und mit dem, was ich kann oder nicht kann. Bist du aber. Du bist wert. Wertgeschätzt, gesucht bei unserem Herrn und Heiland. So sehr wertgeschätzt, dass er alles für dich gegeben hat. Nicht nur 85.000 Euro am Tag. Nein, noch mehr. Gott selber ist für dich in den Tod gegangen. Du bist die kostbare Perle. Gott hat alles dran gegeben, um dich zu suchen und zu finden. Er hat sein Ein und Alles, seinen lebendigen Sohn, für dich gegeben, sein Leben eingesetzt. So kostbar bist du für den lebendigen Gott. Das ist frohe Botschaft, deshalb habe ich das Perlenevangelium genannt. Perle, du bist die Perle für den lebendigen Gott. Wenn du nichts mitnimmst aus dieser Predigt, dann das, dass du wissen darfst. Du bist die Perle. So wertgeschätzt bin ich bei meinem Gott. Mein Nachbar, meine Ehefrau, mein Onkel, meine Tante mögen das nicht verstanden haben, die mögen mich wie den Letzten behandeln. Aber bei Gott bist du wertgeschätzt, du bist geliebt. Du wirst von Gott gesucht, weil du eben der bist, der du bist. Er will in die Nähe von dir. Das ist das Erste, wie wir das Gleichnis auslegen können. Gott, Jesus ist der Kaufmann und wir sind die Perle. Aber man kann es auch andersrum auslegen. Das ist das Zweite, dieses Suchen. Ich suche den Herrn. Dann bin ich der Kaufmann und Jesus ist die Perle. Und das ist das, was die Bibel auch immer wieder sagt, dass wir eben Gott suchen soll. Wenn ihr eine Konkordanz zu Hause habt, nehmt einfach mal die Konkordanz und dann guckt ihr einfach mal unter Suchen. Dann werdet ihr sehen im Alten Testament, wie oft da Gott zu Israel sagt, sucht mich, richtet euer Herz darauf, den Herrn zu suchen, lässt er immer wieder die Propheten sagen, den Herrn suchen. Aber auch im Neuen Testament, Paulus, sucht, was droben ist, wo Christus ist, sucht nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Amos 5, sucht mich, so werdet ihr leben. Wir haben eben den Psalm gehört, Psalm 34, Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, sie haben keinen Mangel an irgendetwas halt. Das ist das, was wir tun sollen. Wir sollen Gott suchen und zwar genauso wie so ein Kaufmann. Wir wissen, dass das unfassbar gigantisch ist mit diesem Gott, mit diesem Jesus Christus. Und wenn wir ihn schon gefunden haben, immer wieder suchen, immer wieder in die Nähe mit ihm hineintreten. Apostelgeschichte 17, in dieser gigantischen Rede am Areopag von Paulus, da ist er gesagt, Gott hat das Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie ihn suchen und sie ihn wohl fühlen und finden können und für wahr, er ist nicht ferner einem jeden von uns. Das ist quasi das Programm, das Gott für uns gegeben hat, das ist der Sinn unseres Lebens, ihn zu suchen. Für ihn und mit ihm zu leben halt. Wir sind der Kaufmann und er ist die Perle. Und wenn wir ihn richtig gefunden haben, dann geht es uns wie dem Kaufmann. Dann spielt nichts anderes mehr eine Rolle in unserem Leben. Dann freuen wir uns über unsere Familie, über unser Geld, über all die Dinge. Aber dann ist nur noch er wichtig, dann ist er das Zentrum halt. Wir sollen Gott suchen. Das ist die Botschaft dieses Evangeliums. Darauf kommt es an. Wir sollen ihn suchen und wir wissen, wo wir ihn suchen sollen. In der Schrift, im heiligen, lebendigen Wort und in der bibeltreuen Verkündigung des Wortes. Und wir sollen beten, immer wieder im Gebet bitten, Herr, lass dich von mir finden, immer wieder neu, immer wieder gucken. Und wir sollen das, was uns hindert in der Suche, nämlich unsere Sünde, komme ich gleich im Letzten lassen. Aber das ist das, was Gott dir vielleicht in diesem Gottesdienst sagt. Du bist als Kaufmann vielleicht so ein bisschen locker geworden in deiner Suchbewegung. Du weißt, es gibt ganz fantastische Perlen, aber du suchst nicht mehr, noch so ganz nebenbei. Such diese ganz kostbare Perle, such Jesus Christus, das ist wichtig. Man kann das Gleichnis aber noch in einer dritten Weise auslegen. dass man sagt, ich bin der Kaufmann und die Perlen sind die anderen Menschen, meine Mitmenschen, die noch nicht wichtig sind, gerade vor dem Hintergrund dessen, was wir eben gehört haben, Lukas 15, der verlorene Grosche, der verlorene Schaf, dass Gott uns, der diese wertvollen Menschen sucht, uns, aber eben auch die anderen wertvollen Menschen, mit hineinnimmt in diese Suchbewegung. Das ist ja so etwas, was ein Automatismus ist. Einer, der Jesus gefunden hat, der wird zu anderen hingehen und wird ihnen sagen, hey, da ist Jesus, den müsst ihr finden. Wenn einer gefunden hat, dass es das Reich Gottes gibt, dann wird der andere einladen, wenn er wirklich, wirklich, wirklich die Kostbarkeit von Jesus und die Kostbarkeit des Himmelreich Gottes verstanden hat. Dann wird man mit hineingenommen in die Suchbewegung für den Herrn. Übrigens ist Aufgabe unserer Kirchengemeinde. Also nicht etwa meine Theologie, meine Idee, solange ich Pastor hier bin. In unserer Gemeindeordnung heißt es im Paragraphen 3, finde ich ganz fantastisch formuliert, die St. Martini-Gemeinde hat unablässig nach Wegen zu suchen, Menschen, die nicht am kirchlichen Leben teilnehmen, mit der Botschaft von Jesus Christus zu erreichen. Punkt. Das ist unsere Gemeinde, ist nicht Bibel, ist ganz was anderes, aber passt genau in das, was die Bibel sagt. Unablässig haben wir das zu tun, hier in St. Martini, mit allem, was wir machen. Dass Menschen in Kontakt mit der Botschaft von Jesus Christus, dass sie hören, es gibt ein Himmelreich, und das ist so wunderbar, dass wir wissen dürfen, dass es ewiges Leben gibt. Das ist unsere Aufgabe. Und danach wollen wir suchen, dass wir andere Menschen, die ja, in ihrer Existenz gefangen sind, zu Perlen machen halt. Dass sie ganz kostbar werden in den Augen Gottes halt. Und vielleicht ist das ja die Botschaft für dich heute Morgen in diesem Gottesdienst, dass du hören darfst, hey, bei dieser Kaufmannsaufgabe, gute Perlen zu suchen, da darf ich neu mitmachen. Da darf ich neu mit hineingehen in eben diese Evangelisationsbemühung. Ich freue mich, dass wir morgen, ich habe das eben schon gesagt bei der Begrüßung, das genau versuchen können. Menschen zu erreichen mit dem Evangelium, unablässig. Wir versuchen es morgen in Remels, heute Abend ist auch dort schon versucht halt. Und sie dürfen mitbeten, aber nicht nur für das, was da in Remels jetzt läuft, sondern für alles, was missionarisch, evangelistisch läuft, aber natürlich selber auch machen. Immer wieder gucken. Wir wollen Menschen versuchen zu retten, dass sie gefunden werden von der Liebe Gottes, und dass sie ewiges Leben haben und Anteil am Himmelreich Gottes. Das zum Suchen. Und ein drittes, das Loslassen. Das Himmelreich heißt es hier gleich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine sehr kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Der Kaufmann findet die Perle. Und jetzt in der Sachhälfte, ein Mensch findet zu Jesus Christus. Und mit einem Mal verschieben sich alle Maßstäbe, die er hat. Es spielt keine Rolle mehr. Das gehört zur geistlichen Wiedergeburt mit dazu. Man kann da nicht weitermachen wie vorher. Wenn man wirklich Gott gefunden hat, den man vorher nicht kannte, wenn man weiß, ich habe jetzt Reich Gottes, dann sind Dinge anders zu bewerten für einen Christen in dieser Welt. Das Geld, andere Menschen, die eigene Leistungsfähigkeit, die Sexualität, das spielt auf einmal eine ganz andere Rolle. Nicht, dass man das nicht haben darf, aber da gehen wir anders mit um, das lassen wir los. Ich sage einmal wieder, es gibt drei Dinge, in denen wir zu wachsen haben als Christen, die drei L's. Die Lehre, die Liebe und das Loslassen. Christliche Existenzheiligung hat damit zu tun, dass wir wachsen in der Lehre, in der Erkenntnis von Gott. Dass wir wachsen in der Liebe, Liebe zu Gott, in der Liebe zu unserem Nächsten und auch zu uns selbst in einer richtigen Weise. Aber eben auch, und das ist das Dritte, dass wir loslassen von den Dingen dieser Welt. Denn das eine geht nicht ohne das andere. Wir können nicht Jesus in die Arme nehmen und gleichzeitig all die anderen Dinge auch noch versuchen mit zu umarmen. Das ist etwas, was das erste Gebot uns verneint. Wir müssen immer wieder loslassen. Die Dinge dieser Welt an sich sind nicht schlecht. Ich vergleiche das mal mit einem Stück Holz. Also wenn Sie im Garten wunderschöne Eiche stehen haben, 100 Jahre alt, fällen diese Eiche und haben dann so einen 2-Meter-Stamm und machen sich aus diesem Eichenstamm eine schöne Skulptur oder lassen die von einem Bildhauer machen und stellen die bei Ihnen in den Garten. Da ist nichts gegen zu sagen, da kann man sich drüber freuen. Das ist in Ordnung. So kann man umgehen mit den Gaben dieser Welt. Schwierig wird es, wenn Sie sagen, oh, dieses Stück Holz hat magische Wirkung. Da bekomme ich irgendwelche Kraftquellen, weil es ja das starke Eichenholz. Oder gar anfangen, das anzubeten, das besonders zu verehren. Und irgendwann vielleicht auch sagen, oh, wegen dieses Holzes, weil ich das ja angucken muss, da kann ich vielleicht nicht mehr in den Gottesdienst, kann ich dieses und jenes nicht mehr mitmachen. Da verstehen wir das, wenn wir das so banal an so einem Stück Holz sehen. Aber so ein Stück Holz können viele Dinge etwas Abgöttisches in unserem Leben werden. Was an und für sich nicht schlecht ist, genauso wie so ein Stück Holz nicht schlecht ist. Das ist zum Beispiel das Geld. Ist nichts gegen zu sagen, wenn man Geld hat. Aber wenn es zum Götzen wird, wenn Papier, ist ja auch aus Holz gemacht, wenn Münzen für mich zum Gott werden, dann kann ich nicht mehr Gott haben, den wahren und lebendigen Gott. So ist es mit auch Menschen. Ist ja wunderbar, wenn wir Menschen haben und die dürfen und sollen wir uns darum kümmern. Aber auch Menschen können zu so einem Stück Holz werden, das wir anbeten und verehren und auf einmal Jesus hinten antritt. Auch unsere eigene Leistungsfähigkeit, unser Intellekt, unsere körperlichen Fähigkeiten, all das, worauf wir uns vielleicht etwas einbilden, wofür wir dankbar sein dürfen, dass Gott es uns gegeben hat. Was auch gut ist, dass wir es haben, zum Nutzen für andere, auch für uns selber. Aber es kann zu etwas werden, über das wir hochmütig werden, über das wir stolz werden halt. Und dann steht es eben Gott im Wege. Oder mit der Sexualität, die etwas Wunderbares ist, die Gott geschaffen hat, lesen Sie im Hohelied nach, ist etwas ganz Tolles, Wunderbares, wenn es richtig angewandt wird. Aber es kann auch zu etwas werden, was man vergottet, was einem dann auch bindet, was einen hält. Und all das, was das ist, das sollen wir loslassen. Wir dürfen es benutzen in der rechten Weise. Aber wir sollen es loslassen, nicht mehr, dass wir denken, dass irgendetwas Göttliches oder mein Leben Erhaltendes drin. So wie der Kaufmann, so geht es im Himmelreich Gottes. Wenn man das Himmelreich gefunden hat, Jesus gefunden hat, diese kostbare Perle, dann spielt alles andere keine Rolle mehr. Dann lässt man es los. Und wenn man es nicht loslässt, kommt der Widersacher früher oder später, dann versucht er uns damit zu binden. Und dann packt er uns. Eben mit diesen Dingen nochmal, die an und für sich nicht schlecht sind. Die aber, wenn der Widersacher, und wir es nicht losgelassen haben, dann missbraucht. Dann schnell zum Abgott werden. Und das ist die Frage an dich, der du Christ bist. Ist das bei dir tatsächlich schon so, wie bei dem Kaufmann hier? Dass du Jesus gefunden hast, dass du im Reich Gottes bist und alles andere losgelassen hast? Dass du sagst, hey, ich freue mich über meine Ehefrau. Ich genieße meine Sexualität. Ich bin dankbar für das Geld, was ich verdiene. Ich bin auch froh um die Menschen, mit denen ich leben darf. Ich bin auch dankbar für die Gaben. Ich habe, es bedeutet mir letztlich nichts mehr. Haben, als hätten wir nichts. Es ist mir letztlich egal, weil ich eins ja habe, Jesus. Und ich weiß ja, all die anderen Dinge, die werden früher oder später sowieso nicht mehr sein. Hast du es schon losgelassen oder bist du noch so in so einem Klammern drin? Da bist du weiter weg vom Himmelreich, da musst du dich warnen lassen. Lass los. Je mehr du klammerst in die irdischen, weltlichen Dinge, desto mehr wird der Widersacher dich durchdeklinieren, desto mehr Angst und Furcht wirst du haben, desto mehr wird dein Leben einer Geisterbahn gleichen. Aber je mehr du dieses Irdische loslässt, desto mehr wirst du dich freuen über die wunderbare Perle, über das Reich Gottes, was unser Herr und Heiland dir geschenkt hat. Und das, was ich Ihnen sage, gerade gesagt habe, das ist nichts Neues. Dazu rufe ich immer wieder auf, zu sagen, das Irdische loszulassen und Jesus ganz in die Arme zu nehmen. Und da bin ich auch so ein Wiederholungstäter. Genau wie den Anfang habe ich das Ende auch immer wieder schon gesagt. Aber ich möchte euch auch zu Wiederholungstätern machen. Weil ich weiß, dass viele von euch genau in diesem Problem hängen, mit diesem Loslassen. Und dann schafft man es mal und dann wieder krallt man hinein. Und dann möchte ich euch bitten einfach, werdet Wiederholungstäter, bringt das neu und das Kreuz, sagt dem Herrn, vergib bitte für das, was ich hier jetzt nicht loslassen kann, gib du mir die Kraft loszulassen, auf dass ihr ganz befreit euch freuen dürft über die Perle, die unser Herr und Heiland euch geschenkt hat im Himmelreich Gottes. Das Himmelreich gleicht einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine sehr kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Das Himmelreich, das Suchen, das Loslassen, wahrhaftig ein Perlenevangelium, eine Perle von Evangelium. Amen. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Glauben und deiner Nachfolge segnen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.